HR3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Sonntagmorgen, Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Mein Gast ist ein Fußballbesessener, der fast sein ganzes Leben dem Fußball gewidmet hat. Und auch heute, an diesem Sonntagmorgen, stehen wahrscheinlich wieder Tausende von jugendlichen Fußballern in Hessen auf einem Rasen und werden gleich spielen. Mein heutiger Gast ist Norbert Elgert. Der hat Manuel Neuer, Mesut Özil und viele, viele andere Weltstars entdeckt. Guten Morgen.
Ja, vielen Dank, Frau Schäfer. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Gerne, ich mich auch. Dieser Sonntagmorgen, wenn alle Eltern am Spielfeldrand stehen, welche Erinnerungen haben Sie selbst daran?
Ja, an meine eigene Jugend, ja, dann denke ich sofort daran, wo es mal angefangen ist, nämlich in Gelsenkirchen-Ückendorf. Also ich bin noch ein richtiger Straßenfußballer, bin mit 4 Jahren angefangen im Straßenfußball in der Bergmannstraße Gelsenkirchen, musste allerdings mich ein halbes Jahr anstellen, bevor man mich aufgrund meines Alters, die waren alle schon ein bisschen älter als ich, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Jahre alt. Das hat ein halbes Jahr gedauert, aber ich hatte dann die Geduld und die Hartnäckigkeit, so lange zu warten, bis man dann irgendwann mal gesagt hat, komm, es fehlt einer.
Komm, Norbert,
genau, darfst du mitspielen. Genau, du bist dabei und wir schauen mal, was du so drauf hast.
Sie schreiben es ja in Ihrem aktuellen Buch, Gib alles, nur nie auf, die Erfolgsstrategien vom Trainer der Weltstars, diese ganzen Mini-Bambini-Turniere, ja, die Kicker-Turniere, die es ja heute gibt für die ganz Kleinen, die gab es ja bei Ihnen nicht. Sie haben gekickt ganz normal auf der Straße.
Ja, 4. bis 9. Lebensjahr nur auf der Straße Fußball gespielt oder auf entsprechenden Spielplätzen. Damals war das so, zum Beispiel wir mit der Bergmannstraße haben gegen die Ückendorfer oder gegen die Braunschweiger Straße gespielt. Es waren unterschiedliche Spielerzahlen, mal 5 gegen 5, mal 6 gegen 6. Selten das 11 gegen 11. Ja, das waren so meine ersten Jahre und dann sind wir irgendwann durch den Beruf meines Vaters, der war Schornsteinfegermeister, der bekam dann seinen eigenen Bezirk in Westerkappeln bei Osnabrück. Und dort bin ich erst mit 9 Jahren dann in der D-Jugend mit dem Vereinsfußball angefangen. Mhm. Hatte allerdings schon dann 4, 5 Jahre Fußball hinter mir.
Genau, aber diese ersten Erfahrungen waren eben auch ohne die Blicke der Eltern. Ne? Das ist ja heute anders. Heute kicken ja Kinder gar nicht mehr ohne die Adleraugen der Eltern.
Ja, wir konnten damals noch total frei aufspielen. Da waren keine Eltern in der Nähe. Das war ja eine ganz andere Zeit. Die Eltern hatten damit zu tun, die Familie durchzubringen und Möglichkeiten zu schaffen für uns. Und da hat sich natürlich inzwischen eine Menge getan. Also das war damals noch ganz anders von den Möglichkeiten her.
Sie sind seit fast 2 Jahrzehnten der Nachwuchstrainer von Schalke 04. Was hat Ihnen der Fußball immer geschenkt?
Ja, zunächst einmal hat mir der Fußball das natürlich erst später jede Menge ermöglicht. Ich bin ja nicht angefangen, Fußball zu spielen, weil ich schon mit 4, 5, 6 Jahren im Kopf hatte, du wirst mal Fußballprofi. Und wirst dieses Talent mal beruflich nutzen, sondern zunächst bin ich einmal angefangen, wie jedes kleine Kind anfängt Fußball zu spielen, ob jetzt Mädchen oder Junge, weil es einfach ein großartiges Spiel ist. Für uns Fußballer ist natürlich alles subjektiv das schönste Spiel der Welt. Und so fing einfach alles mal an, weil es einfach unglaublich viel Spaß gemacht hat.
Was passiert mit Ihnen, wenn Sie auf dem Platz stehen? Was ist das, was dieses Feuer auslöst?
Ja, man kann das ja gar nicht erklären. Das ist ja schon ein bisschen verrückt.
Versuchen Sie's mal.
22 Spieler. Plus Schiedsrichter und 2 Linienrichter laufen da rum und alles dreht sich um den Ball. Naja, aber das ist einfach Spaß pur. Spaß pur. Und wenn du richtig Fußball spielst, dann gehst du auch voll ins Hier und Jetzt. Mhm. Und das zieht sich ja bis in den Profibereich rein. Und meiner Meinung nach kannst du nur Spitze sein auf dem Feld, wenn du voll im Hier und Jetzt bist, wenn du dich durch nichts und niemand ablenken lässt.
Mhm. Also das heißt im Hier und Jetzt wirklich in dem Moment, in der Situation, in dem Antritt, in dem Pass dann zu sein.
Ja, einfach nur zu spielen, Spaß zu haben, sich auszuleben, sich auszutoben. Ja, und dann geht es natürlich vor allen Dingen darum, in erster Linie Tore zu schießen und in zweiter Instanz Tore zu verhindern. Aber was einem das Spielen natürlich auch gibt, sind jede Menge soziale Aspekte. Mit anderen spielen zu dürfen, mit anderen etwas anstreben zu dürfen. Also da steckt schon eine Menge dahinter.
Also wir reden heute über Fußball, liebe HR3-Hörer. Norbert Elgert kommt aus dem Ruhrgebiet, musste lange anstehen, bis er dann selber mit den Straßenjungs mitkicken durfte und hat daraus dann einen Beruf gemacht, selber lange gespielt. Und Sie sind da mit einem neuen Buch, das heißt, gibt alles, nur nie auf. Denn Sie sind auch der Trainer von vielen, vielen Weltstars wie Özil und Sané, von Draxler. Und über die Jungs müssen wir natürlich auch noch reden. Freue mich, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank.
Norbert Elgert ist unser Gast des Tages heute. Vielleicht sagt Ihnen der Name nichts, aber die Namen der Stars, die er trainiert hat. Leroy Sané zum Beispiel sagt, Norbert Elgert ist keiner, der Glückwünsche schickt, wenn dir sowieso schon Hunderte einen auf die Schulter klopfen. Er ist aber da, wenn es mal scheiße läuft. Sie sind Trainer, Sie sind Jugendtrainer, Sie waren 2013 DFB-Trainer des Jahres und 2019 Hall of Fame beim Jugendturnier Sindelfingen, das renommierteste Jugendturnier. Da sind neben den Spielern bisher, ich glaube, nur zwei Trainer aufgenommen worden. Rangnick und wer war der andere?
Thomas Tuchel.
Also Glückwunsch dazu nochmal.
Danke.
Die Rolle als Trainer ist ja, glaube ich, nicht so ganz einfach. Was muss ein Trainer im Rucksack haben?
Ein Trainer sollte definitiv mehr sein. Ich beziehe es jetzt mal auf den Fußball. Sollte definitiv mehr sein als reiner Vermittler von Technik, Taktik, Kondition, mentaler Stärke und auch Teamfähigkeit. Ich bin der Meinung, dass, gerade in der heutigen Hochgeschwindigkeitszeit wir Trainer mehr denn je auch Vermittler sein sollten von traditionellen Werten.
Was verstehen Sie denn darunter? Weil Christian Melchner zum Beispiel, der hat es ja, glaube ich, nicht richtig jetzt zum Superprofi geschafft. Mhm. Der hat ja mal gesagt, er hat uns vorgelebt, wie man zu sein hat. Was ist das, Ihre Erfolgsstrategie, wie man zu sein hat? Weil die jungen Spieler sind ja unglaublich vielen Einflüssen ausgesetzt. Sie sind selbst in der Öffentlichkeit, sie sind Personen der Öffentlichkeit, sie werden permanent beobachtet. Was sind die Werte?
Ich glaube, es ist keine Strategie, es ist einfach, sind einfach Überzeugungen. Und ob ich da richtig liege oder nicht, weiß ich nicht, aber es sind meine Überzeugungen, die ich versuche auch den Spielern näher zu bringen. Ja, ich spreche zum Beispiel mal von einem ganz, ganz wichtigen Wert, Demut. Nur weil du besser Fußball spielen kannst als andere, weil du mehr Geld verdienst als andere, weil du vielleicht auch Schauspielerstatus hast, für den es wichtig ist. Ja, und weil du vor 100.000 Leuten pro Wochenende häufig spielst, erhebt dich das ja nicht über andere. Es macht dich nicht größer.
Aber viele tragen das ja in sich, die man auch bei der A-Jugend oder bei der B-Jugend, manchmal schon bei der E-Jugend sieht. Versagen dann die Eltern und der Trainer muss das ausgleichen oder... Man freut sich ja auch über so ein Talent. Warum ist es wichtig, in Ihren Augen dann eben auch demütig zu sein?
Ja, ich denke, das Selbstbewusstsein, das brauchst du unbedingt. Du brauchst sogar großes Selbstvertrauen und großes Selbstbewusstsein. Und Demut schließen sich ja nicht aus. Also Demut bedeutet für mich nicht fehlenden Mut, denn du brauchst jede Menge Mut. Demut heißt für mich einfach das vollkommene Fehlen von Arroganz. Mhm. So einfach eigentlich ausgedrückt, aber so schwer zu leben.
Was sagen Sie denn einem Talent, was vor Ihnen steht und wunderbare Techniken hat, aber eben leider auch viel Arroganz im Gepäck?
Ja, da versuchen wir uns schon, das sind ja eben die Dinge, dass wir uns darüber unterhalten, dass Talent dich nicht über andere erhebt und dass im Grunde genommen dein fußballerisches Talent dich ausschließlich in die Tür zum Profifußball stellt. Aber erst Dinge wie Anstrengungsbereitschaft, Charakter, Einstellung, eine entsprechende Persönlichkeit, dich durch diese Tür hindurchbringen.
Talent alleine reicht nicht.
Talent ist Grundvoraussetzung. Mhm. Ich bin ein sehr gläubiger Mensch. Ich glaube, das meiste bekommen wir von oben. Mhm. Aber genetisch natürlich auch vieles von den Eltern. Also es gibt sicherlich genetische Vorgaben, aber ich glaube, dass Genie eher Fleiß ist und dass jedes Talent sich nur durch Betätigung entfaltet. Aber ein gewisses Grundtalent ist häufig schon zu erkennen. Gerade in den Ballsportarten.
Okay, dann müssen wir gleich mal vom Profi noch mal wissen, sehen Sie, wenn Sie am Spielfeld dran stehen, ob einer Talent hat oder nicht?
Ja, das ist das fußballerische Talent, das kann man schon erkennen.
Was ist das?
Das fußballerische Talent. Ja, dass ein Spieler in der Lage ist, den Ball zu beherrschen in erster Linie. Naja, und das unter großem Raum, Gegner und Zeitdruck. Und dass ein Spieler, ein junger Spieler, aber auch später spielintelligent ist, dass er Spielübersicht hat, dass er das Spiel versteht. In der Jugendsprache heute, ja, dass er ständig online ist, dass er ständig das Spielfeld scannt. Naja, und dass er einfach sieht, was auf dem Platz los ist. Das sind für mich so die obersten Kriterien. Und danach kommen dann natürlich schon Dinge wie Mentalität, mentale Stärke, ohne die natürlich auch nichts geht.
Norbert Elgert ist heute unser Gast und Sie merken schon, da spricht ein Profi, einer der vielen, den Weg gewiesen hat in den Profifußball, der weiß, wie man Weltstars entdeckt. Er arbeitet mit der U19 und kann eben auch schnell sehen, ob man es zum Profi schafft. Wir reden gleich weiter mit Norbert Elgert, unserem Gast heute. Gib alles, nur nie auf, ist der Titel Ihres neuen Buches. Es ist Sonntag, ich bin Bärbel. Sie hören den HR3 Sonntagstalk. Heute mit einem Mann, der Fußballstars oder Fußballer zu Fußballstars macht. So rum ist es richtig. Sportler, die eben den Ball beherrschen können, die aber eben auch unter großem Raum- und Zeitdruck immer die Spielübersicht behalten. Als U19-Trainer bei Schalke hat er zum Beispiel Norbert Elsner eben mit Manuel Neuer oder Mesut Özil trainiert, als die noch Pubertätspickel hatten. Aber wie wird man eigentlich, lieber Herr Elgert, vom Talent zum Weltstar? Denn zuerst ist er ja ein Junge, ein Mädchen mit Träumen.
Sie haben mir das richtige Stichwort gegeben, ob Mädchen oder Junge. Ich glaube, dass das mache ich in meinen Ansichten überhaupt keine Unterschiede. Ich glaube, am Anfang steht immer, der entwickelt sich durch die Zeit, wenn du fängst an, Fußball zu spielen. Und dann hast du nicht sofort die Idee, ich werde jetzt Fußballprofi. Aber durch das Fußballspielen und durch ein gewisses Talent entwickelt sich dann irgendwann der Traum. Und ich glaube, dass auch erst der Traum uns Menschen groß macht. Und aus dem Traum entwickeln sich dann entsprechende Ziele. Du fängst in einem Verein an, merkst, dass du gut bist, wirst entsprechend gefördert, bist dann vielleicht irgendwann in der Kreisauswahl.
Wirst also, gesehen.
Genau, dann geht es Step by Step und über die Kreisauswahl wie auf einer Erfolgsleiter geht es dann vielleicht irgendwann in die Landesauswahl Hessen, Westfalen, Bayern und so weiter. Und wenn es dann noch weiter geht, ist dann die Jugendnationalmannschaft irgendwann ein Thema. Du wirst gesichtet, du wirst gescoutet von den großen Vereinen und wirst dann umworben, angeworben.
Weiß man eigentlich, wenn die Scouter im Stadion oder da so ein bisschen rumschleichen, ist das wie bei so einem Restauranttester, dass die Küchenmannschaft weiß, so jetzt muss man sich besonders anstrengen, geht dann so ein Raun durch die Kabine?
Definitiv, wobei ich halte es gar nicht so für förderlich. Die Spieler sollen auf den Platz gehen und ihr Bestes geben, für sich selber, für ihr Team. Jeden Tag alles aus sich heraus sollen, die sollen nicht für die Zuschauer spielen, das ergibt sich dann später. Wenn ich Profifußballer bin, dann habe ich natürlich auch die Pflicht, nicht nur für meinen Club, für meine Mannschaft, sondern auch für die Zuschauer, von denen der Profifußball ja lebt, mein Bestes zu geben. Aber es ist definitiv so, da bin ich ganz bei Ihnen, dass die Fußballplätze inzwischen voll sind von Talentspähern, von Experten und Pseudo-Experten, was die Spieler natürlich viel zu früh noch mehr unter Druck setzt. Denn Fußball soll Spaß bleiben. Und alles andere entwickelt sich dann aus dem Spaß und der Motivation.
Das Wort Spaß haben Sie heute, glaube ich, schon 3-4 Mal verwandt. Das würde ich auch gerne glauben. Aber ich habe das Gefühl, so viel Spaß und Leichtigkeit ist dann oft gar nicht mehr da, weil es vielleicht den Druck der Eltern gibt, weil es den Druck innerhalb der Mannschaft gibt. Man sagt ja, es ist ein Mannschaftssport und trotzdem kämpft dann ja jeder für sich. Keiner will auf der Ersatzbank sitzen. Alle wollen aufgestellt werden.
Ja, ich bin trotzdem der Überzeugung, dass ohne Spaß Spitzenleistungen nicht möglich sind. Also ohne Spaß kein Erfolg, auf der anderen Seite natürlich auch ohne Erfolg kein Spaß.
Ja, einfache Regel. Und wenn heute schon 6-Jährige gleich mit der Rückennummer ihrer Idole dann auflaufen wollen auf dem Platz, dann haben sie ja ein Vorbild, von dem sie träumen, wo sie vielleicht auch mal hinwollen. Hatten Sie ein Vorbild?
Ja.
Haben auch Traineridole?
Als Trainer, als Spieler schon, als Trainer eher weniger. Meine Traineridole, die kommen, wenn in Deutschland überhaupt, der große Otto Rehagel, mit dem ich auch privat ganz gut Kontakt habe.
Bremer, ja.
Ja.
Muss ich nochmal sagen,
weil
ich auch.
Otto war da schon sehr imponierend. Wir haben uns auch irgendwann mal getroffen. Vor gut 25 Jahren, da war ich noch Chefjugendtrainer in Wattenscheid. Wattenscheid spielte damals mit der ersten Mannschaft in der zweiten Liga. Und damals war ich da schon U19-Trainer und Chefjugendtrainer und hatte dann irgendwann die Möglichkeit, mal mich mit Otto zu treffen. Wir hatten ihn angeschrieben. Und hatten da nie mit einer Antwort gerechnet. Und irgendwann kam dann mal der Anruf in Wattenscheid an. Meine Frau rief dann und Otto hat angerufen, du kannst sofort ins Sheraton Hotel nach Essen kommen. Er hat eine Stunde Zeit für dich. Und das hat dann meine Meinung über ihn bestätigt, ne, dass er sowas gemacht hat. Wir hatten dann ein tolles Gespräch. Und ich hatte sehr viele Fragen an ihm. Er war sehr offen, sehr bereit. Unter anderem hatte ich ihm damals auch die Frage gestellt, ob eine zu hohe Sensibilität, und ich habe mich dann schon immer als feinfühlig empfunden, auch ein Hinderungsgrund sein könnte, Fußballtrainer zu sein. Hm. Und seine Antwort hat mir damals sehr imponiert und gefallen. Er sagte dann zu mir, ein Mensch, der nicht sensibel ist, kann ich führen.
Und das heißt eben, die Sorge vor zu viel Sensibilität, damit meinen Sie eben auch Entscheidungen zu treffen, die nicht leicht sind, Spieler zu sagen, du wirst nicht aufgestellt oder du schaffst es nicht zum Profi oder...
Ja, du hast ja einen Kader auch bei uns in der U19 von 25 Spielern. Und das ist dann eben der Hochleistungsbereich und du stellst dann eben schon die Elf auf, von denen du als Trainer glaubst, dass die Mannschaft das nächste Spiel am ehesten gewinnen kann. Das heißt nicht, dass in der Förderung die anderen auf der Strecke bleiben dürfen.
Und wenn sie sich geirrt haben bei den Elf, die sie aufgestellt haben, was sie natürlich nie machen, aber nur theoretisch, sagen sie dann hinterher in der Kabine, ich habe mich geirrt, oder darf man das als Trainer nicht sagen?
Ich glaube schon, dass das auch eine Stärke eines Trainers sein kann, Fehler zuzugeben. Denn ich vermittle unseren Spielern auch immer, dass der größte Fehler, den du auf dem Feld machen kannst, ist die Angst vor Fehlern. Mhm. Denn wenn du Angst vor Fehlern hast, dann machst du doppelt so viele als normal. Und es ist, glaube ich, eher eine Stärke, wenn man dann noch mal zugeben kann, genau wie in der Erziehung, in der Familie, so wie es bei unserer Tochter auch dann der Fall war, dass man dann einfach auch mal sagen kann, Mensch, das war von Vater, Mutter, das war Mist. Mhm. Das war nicht in Ordnung.
Und also eben da auch Offenheit und ehrliche Worte der Mannschaft.
Das ist eine gewisse Transparenz und ich glaube, das kommt bei den Spielern auch sehr gut an.
Norbert Elgert ist heute unser Gast im hr3 Sonntagstalk. Er war selbst Profifußballer, bildet jetzt Profis aus. Und wir müssen gleich mal über Physis reden, über den Körper. Das ist ja die Maschine, mit der man eben im Leistungssport dann tatsächlich auch arbeitet. Und über Eltern. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Unser Gast heute, Norbert Elgert, und ich bin Bärbel Schäfer. Als Norbert Elgert, unser Gast heute beim hr3 Sonntagstalk, noch selbst Profifußball gespielt hat, da waren die Bälle wahrscheinlich noch aus echtem Leder und nach einem regnerischen Tag mit Wasser so vollgesogen, dass sie anschließend doppelt so schwer waren. Fußballprofis waren noch nicht Multimillionäre und überhaupt drehte sich die Welt gefühlt wahrscheinlich etwas langsamer. Inzwischen ist ja ein 30-jähriger Spieler schon ein Senior in einer Mannschaft und wird mit Ende 20, haben wir jetzt gerade bei Müller, Boateng und Hummels für die Nationalmannschaft gemerkt, dann eben auch aussortiert, weil der Körper wahrscheinlich müde ist. Was heißt das, Fußball als Belastung für den Körper?
Also ich würde das Ganze immer ganzheitlich angehen. Eine insgesamt extrem hohe Belastung, weil der Druck insgesamt, nicht nur der Druck des Spiels, sondern auch insgesamt Zuschauer medial extrem zugenommen hat. Wobei ich betone immer wieder, dass ohne Zuschauer und ohne die Medien der Profifußball gar keine Existenzberechtigung hätte. Aber zurück zu Ihrer Frage. Verschleißt man sich natürlich heute deutlich schneller, weil das Spieltempo sich vervielfacht hat. Also deutlich höher ist als zu meiner Zeit.
Mehr Spiele, mehr Anforderungen, wodurch? Zum Beispiel durch eine internationale Liga wie die Champions League oder die Euroleague?
Definitiv mehr Spiele, immer mehr Wettbewerbe, teilweise zu viele Wettbewerbe. Darunter leidet dann auch das Niveau. Wir sehen ja alle gerne Spitzenfußball und natürlich leidet auch dadurch schon mal ja, die Gesundheit des Spielers, aber auch es fehlen ihm häufig an Jahren. Also so wirst du heute kaum noch jemanden erleben, der mit 35, 36, 37...
Wir sind wieder bei Bremen, Pizarro.
Pizarro oder Klaus Fichtel, ja. Damals von Schalke 04, hat aber auch noch bei
Körperwunder,
Bremen.
Körperwunder kann man sie schon nennen. Okay, die spielen natürlich keine 90 Minuten dann mehr durch.
Aber es gibt Ausnahmen.
Ja, Lothar Matthäus.
Die wird es immer geben, ja.
Lothar, der hat auch noch mit fast 40 ein ganzes Spiel geschafft.
Lothar war in jeder Hinsicht und Beziehung immer sehr körperlich, das kann man sagen.
Das kann man wohl sagen. Das heißt, höhere Anforderungen haben eben auch einen höheren Preis für den Körper. Aber bei Ihnen war es ja auch so. Ich möchte mal ganz kurz eine Passage aus Ihrem Buch "Gib alles, nur nie auf" vorlesen. Denn auch Sie waren ja von Krankheiten geplagt. Es gab im Magenbereich Magenschleimhaut, 12-Fingerdarm, immer wieder Probleme. Ne? Es gab viele Medikamente und immer wieder schreiben Sie, ich zitiere das jetzt aus Ihrem Buch, Spritzen und Tabletten. Außerdem habe ich selbst mehr als 2 Jahre nach meiner Nierenoperation noch nach jeder Belastung rot gepinkelt, weil immer wieder operiertes Gewebe nachblutete. Ich bin sehr stolz darauf, mit so vielen Handicaps 7,5 Jahre Profifußball gespielt zu haben. Aber irgendwann war dann auch ich geschafft. So absolvierte ich im Mai 84 mein letztes Spiel. Wir verloren 4-6. Das wussten Sie noch. Ich war gerade mal 27 Jahre alt. 57 Mal bin ich in der Bundesliga aufgelaufen, habe 12 Tore erzielt. Hinzu kommen 96 Zweitligabegegnungen mit 24 Treffern. Wohlgemerkt, angesichts meines körperlichen Zustandes sind das mehr als beachtliche Zahlen. Ich habe mich trotz der massiven Störung eines lebenswichtigen Organs wieder zum Fußballprofi aufgepäppelt. Entgegen aller Prognosen der Mediziner bin ich wieder aufgelaufen. War es das wert? Also viele riskieren ja viel, muss man ja auch sagen, ja, um auf dem Platz zu stehen. Es klingt einfach nach einem sehr, sehr hohen Preis, wo andere wahrscheinlich schon früher gesagt haben, ich kann nicht mehr. Aber dieses Feuer für Fußball muss ja so groß sein, dass man das als Profi dann eben auch in Kauf nimmt.
Ja, in der Nachbetrachtung sage ich natürlich selber, wie konnte ich nur? Denn das würde ich heute für unmöglich halten, was mir damals passiert ist, wobei das Wort unmöglich eigentlich bei mir nicht existiert. Mhm. Aber dann wirklich 2 Jahre nach jeder Belastung schon noch als Profi dann immer Blut zu pinkeln noch. Ich weiß nicht, ob das schlau war, definitiv nicht. Aber es war von sehr früh an immer mein großer Traum, Fußballprofi zu werden. Und den wollte ich mir durch gesundheitliche Gebrechen niemals nehmen lassen. Mhm. Hatte damals allerdings auch das große Glück, sehr früh meine Frau kennengelernt zu haben, die mich dann nach der Nieren-OP, und damals hieß es ja kein Sport mehr, erst recht kein Leistungssport mehr, also damals hieß das unmöglich und für mich gab es nur diesen einen Traum. Mhm. Na, ich kann nicht viel, aber ich kann ganz gut mit Menschen umgehen und ich konnte ganz gut Fußball spielen und ich kann ganz gut coachen.
Und offensichtlich können Sie ja auch ganz gut wissen, was Ihr Körper kann und was er nicht kann.
Ja, es war damals sicherlich...
Hätte das auch anders ausgehen können?
Es hätte anders ausgehen können in der Nachbetrachtung. Wobei, ich habe natürlich dann auch entsprechend gelebt. Ich wusste ja von dieser extremen Vorschädigung und habe mich entsprechend verhalten und dann vielleicht noch gesünder gelebt als die meisten anderen. Ich habe es damals als meine einzige Chance gesehen, war es nicht, aber damals hatte ich diese Einstellung dazu.
Wenn man heute auf den Profifußball guckt, dann wundert man sich ja als Laie, wenn wir jetzt beim Ski oder beim Joggen uns irgendwie verletzen, sind wir ein paar Wochen außer Gefecht. Profis, die einen Bänderriss haben, stehen am nächsten Wochenende schon wieder auf dem Platz. Da scheinen die Körper sowieso andere Wunder zu können als bei uns Laien.
Ja,
einmal oder muss man nur Müller-Wohlfahrt anrufen?
Ja, Müller-Wohlfahrt ist dann sicherlich nach wie vor mit die beste Adresse. Aber insgesamt sind die Behandlungsmethoden, Reha und so weiter, das hat sich natürlich alles extrem optimiert im letzten Jahrzehnt. Hm. Zu meiner Zeit gab es Fangopackungen und noch nicht viel mehr, aber heutzutage
ist man natürlich... Die Hühnersuppe von der Mama vielleicht noch.
Die ist gar nicht so verkehrt, da ist Zink drin und bei Erkältung nach wie vor zu empfehlen.
Wollen wir gleich über Eltern reden am Fußballrand, die den Profimacher versuchen vielleicht zu beeinflussen?
Können wir gerne machen, ja.
Okay, freue mich, dass Sie da sind. Norbert Elgert. Ich bin Bärbel Schäfer und Sie hören den hr3 Sonntagstalk.
Kai Psotter und Norbert Elgert haben uns ein Buch geschrieben. Gib alles, nur nie auf. Die Erfolgsstrategien vom Trainer der Weltstars. Und Norbert Elgert ist eben an diesem Vormittag unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Und ich kann mir vorstellen, lieber Herr Elgert, dass viele Eltern uns zuhören und sagen, Mensch, mein Sohn, meine Tochter, die kickt doch so super. Die muss ich Ihnen unbedingt mal vorstellen. Und für jemanden mit Ihrem Beruf, Sie trainieren immerhin seit über 20 Jahren, die U19 auf Schalke, haben ja eben auch schon viele Talente entdeckt. Kommen da tatsächlich viele Eltern und fragen genau das?
Ja, das kommt schon sehr häufig vor. Wobei die Schalker Knappenschmiede, also die Jugendabteilung, die schon weltberühmt ist, keine One-Man-Show ist, keine Norbert-Elgert-Show ist, sondern wir haben viele herausragende Trainer, Mitarbeiter und Kollegen. Und für die Kleineren sind da andere sehr geschätzte Kollegen zuständig. Und in den seltensten Fällen kommen die ganz Kleinen bei uns anfangen dann auch bis zur 19 durch. Aber es kommt eben vor, so wie bei Julian Draxler, Manuel Neuer. Aber nach wie vor gibt es natürlich sehr, sehr viele Anfragen, auch die persönlich an mich gerichtet sind.
Was antworten Sie dann?
Dann muss ich an Abteilungsleiter, sportliche Leitung verweisen, dass man da erstmal nachfragt und dann erstmal recherchiert und sich den Spieler anschaut. Aber das machen wir schon. Ob für beide Seiten, das ist ja wichtig, es muss ja immer eine Win-Win-Situation sein, ob für beide Seiten vielleicht mal ein Probetraining Sinn macht.
Sie schreiben ja in Ihrem Buch auch, es gibt Eltern, die natürlich auch viel opfern für das Talent ihres Kindes und dann teilweise sehr, sehr lange Autofahrtstrecken mehrmals in der Woche für 90 Minuten Training auf sich nehmen. Das sehen Sie ja eher ein bisschen skeptisch. Warum?
Ja, zunächst einmal sind die Eltern natürlich die wichtigsten Bezugspersonen. Das werden sie dann auch fast lebenslang bleiben. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich nichts davon halte, wenn Kinder, und damit meine ich dann die Kleinsten bis, sagen wir mal, 11, 12, 13 Jahre, zweimal 100 Kilometer fahren, jeweils mindestens eine Stunde unterwegs sind für 90 Minuten Training. Da gehen ihnen 4, 5, 6 wertvolle Stunden auch an Zeit verloren, die sie für Hausaufgaben verwenden könnten, die sie für ihren Freundeskreis spielen draußen verwenden könnten.
Sie schreiben ja auch nochmal so, auf Bäume klettern soll man. Wo bleibt denn dann eigentlich das wahre Leben? Weil wenn man 10 ist, wenn man 12 ist, wenn man schon in dieser Auswahl ist, ich kenne das jetzt vom Tennis, man kann ja auch andere Sportarten nehmen, Tischtennis, beim Schwimmen ist es auch so, dann sind einfach 4 Nachmittage mindestens weg und das Wochenende sind Turniere. Also Eltern opfern viel Zeit und Kinder. Aber fehlt den Kindern dann nicht am Ende etwas? Es ist doch ein sehr, sehr enger Blick auch auf das Leben.
Ja, definitiv geht wertvolle Zeit verloren. Deswegen bin ich der Meinung, dass die Entscheidung immer von dem Kind, von dem Jugendlichen selber kommen muss und nicht aufgrund der Erwartungshaltung des Umfeldes zum Beispiel.
Aber passiert das denn wirklich noch? Entschuldigung, wenn ich da nochmal nachhake, weil oft hat man den Eindruck, dass dann eher der Traum des Vaters noch gelebt werden soll durch den Sohn oder durch die Tochter.
Ja, dann wird der Druck immer größer. Mhm. Ich hatte ja gerade schon gesagt, dass Spaß und Spielfreude an erster Stelle stehen müssen. Und diesen Spaß und diese Spielfreude, den kannst du auch in deinem Heimatort, in deinem Heimatdorf ausleben und verbesserst dich da auch, vorausgesetzt, da sind ordentliche Mitspieler und sehr, sehr gute Trainer. Aber für den Traum der Eltern sind die Kinder nicht zuständig. Weder im Fußball noch im Leben ansonsten.
sagt der Profimacher hier eindeutig nochmal. Wenn man auf Eltern nochmal schaut, und die haben sie ja auch nachts aus dem Bett geklingelt, ja, da ist eine schöne Passage drin, da saßen ihre Frau und sie senkrecht nachts im Bett, weil Eltern anrufen und was sagen?
Ja, ich hatte zu einem meiner Spieler gesagt, oder nee, bei einer Mannschaftssitzung gesagt, und das meine ich dann natürlich auch so, also ich bin Tag und Nacht für euch da, nachts natürlich wirklich nur für Notfälle. Nachts um 3:30, 4 bekamen wir einen Anruf. Und da standen wir wirklich beide im Bett, weil wenn dann das Telefon klingelt, ja, dann denkst du ja, irgendwo in der Verwandtschaft ist was ganz Schlimmes passiert. Mhm. Und dann meldet sich ein Vater und sagt, ich möchte meinen Sohn für morgen fürs Training abmelden. Und dann muss ich sagen, ich bleib ja in der Regel sehr ruhig. Da war ich schon stinkesauer, und wie er dazu käme. Und dann sagt der Vater zu mir, ja, Sie haben doch immer betont, dass Sie Tag und Nacht für unsere Kinder da
sind. Und der Chefarzt, der mit Ihnen nochmal diskutieren wollte, warum der Sohn ausgewechselt wurde und dann auf der Bank saß und nicht spielen wollte, dem haben Sie dann gesagt?
Ich habe ihn schon verstanden, weil ich verstehe Eltern, wenn die Kinder nicht spielen, wenn die meistens auf der Bank sitzen, sich nicht durchsetzen können und dass sie mit ihren Kindern leiden, kann ich auch verstehen. Das war eine Situation allerdings, wo ein Vater auf mich zukam und ich merkte sofort, der will mich jetzt mal richtig schön zusammenfalten und mir mal sagen, was er von mir hält. Und dann habe ich ihm natürlich auch gesagt, ich verstehe Sie, aber bitte erzählen Sie mir nichts vom Fußball. Das wäre genauso, es war ein Chirurg, als wenn ich Ihnen was von Ihrer Arbeit, vom Skalpell, vom Schnitt erzählen würde. Da gehen Sie einen Schritt zu weit. Wir können über vieles sprechen, über den Ausbildungsstand Ihres Jungen, aber nicht, warum er spielt und warum er nicht spielt.
Also da müsste eigentlich jeder seine Position dann deutlich auch kennen. Das schreiben Sie ja auch nochmal so. Und manchmal überschreiten dann vielleicht doch Eltern Grenzen, weil da natürlich auch Sehnsüchte, Engagement und Träume sind. Wir müssen gleich reden über Benedikt Höwedes und den weißen Ferrari. Das machen wir mit Norbert Elgert, der heute unser Gast ist und der uns allen sagt, gib alles, nur nie auf. Sie hören den hr3 Sonntagstalk. Mein heutiger Gast ist Norbert Elgert. Der hat Manuel Neuer, Mesut Özil und viele, viele andere Weltstars entdeckt. Wir reden heute über Geld, nicht über Ihr Geld und nicht über Ihren Kontostand, aber über das Geld, was man eben im Fußball verdienen kann. Und das sind ja Millionen. Darauf muss man ja als Profimacher für junge Menschen Sie auch ein bisschen drauf vorbereiten. Reden Sie mit den Talenten über Geld?
Ja, schon, weil es ja zweifelsohne eine große Rolle spielt im Hochleistungssport, insbesondere im Fußball. Es wird zu viel Geld verdient, wobei ich natürlich alle, die im Fußball tätig sind, verstehen kann. Die freuen sich definitiv. Ich kann aber auch die Spieler und alle, die im Fußball tätig sind, verstehen, dass sie es mitnehmen. Ich profitiere ja selbst auch davon. Aber es ist eben immer wieder wichtig für die Jungs sehr früh zu verstehen, dass du kein Held bist, nur weil du mehr Geld verdienst als andere und weil du als Teenager Autogramme schreiben darfst.
Halten Sie denn die Summen, die gezahlt werden? Das hat natürlich auch etwas mit den Ausstrahlungsrechten zu tun. Das hat Marketingaspekte, das hat was mit dem Marktwert zu tun, für gerechtfertigt, oder sagen Sie, mittlerweile ist so eine Schallgrenze erreicht, da könnte man auch mal eine Bremse setzen?
Ja, ich bin schon der Meinung, dass für besondere Leistungen, vor allen Dingen, wenn sie so öffentlich sind, man auch entsprechend entlohnt und belohnt werden soll. Mhm. Nichtsdestotrotz halt die Gehälter-Explosion inzwischen. Schauen wir nur mal nach China und auch teilweise nach England, aber auch bei uns, was da passiert, das halte ich schon für entsprechend übertrieben. Und ich hoffe nicht für den Fußball, dass diese Blase irgendwann mal platzt.
Ja, und man muss natürlich auch sagen, wenn eine Karriere explodiert, muss man von dem Geld, was sehr viel ist, ja auch noch viele, viele Jahre leben, wenn man auch nicht mehr aktiv ist. Also das heißt, man muss ja auch einen guten Umgang mit dem Geld lernen. Wir müssen auch mal reden über Benedikt Höwedes. Der ist nämlich mit Ihnen, so habe ich es verstanden in Ihrem Buch, gib alles nur nicht auf, eine Strecke gegangen und plötzlich hat sich sein Blick geändert. Der war zwar sehr wach aus seinen grünlichen Augen und Sie haben gedacht, oh, hoffentlich habe ich so einen feurigen Blick auch jemals in meinem Leben meiner Frau zugeworfen. Aber was hat Benedikt Höwedes entdeckt?
Ja, wir gingen über den Parkplatz der Profis und da stand das eine oder andere Geschoss, der eine oder andere Ferrari oder Porsche auch. Und dann habe ich schon gesehen, was natürlich auch vollkommen in Ordnung ist, auch gerade in dem Alter, dass der Benny, dass das die Augen anfingen zu leuchten. Ja, das ist auch in Ordnung. Und dann hatte ich ihn gefragt, das weiß ich noch sehr genau, als wenn es heute gewesen wäre. Toll, ne? Dann sagte Benny, ja, Trainer, super. Dann habe ich nur zu ihm gesagt, toll, ja, aber nicht wichtig. Damit will ich dann eigentlich sagen, dass es okay ist, wenn man es sich leisten kann und wenn man Lust drauf hat, so ein Auto zu fahren.
Seine Netzhaut hing, glaube ich, an einem weißen Ferrari, ne?
Ja, ich glaube ja. Aber er hat später eher immer kleinere Autos gefahren. Aber es ist in Ordnung. Es spricht ja überhaupt nichts dagegen, wenn jemand sich das erarbeitet hat. Du solltest dich nur nicht darüber definieren.
Hm. Mesut Özil hatte ein Gefühl von Unwohlsein, wenn die Schüler in seiner Schulklasse früher erzählt haben, wir sind in Spanien oder in Griechenland im Urlaub gewesen. Und er kommt ja aus Gelsenkirchen und ist dann vielleicht mal zu den Großeltern nach Mülheim an der Ruhr gefahren, die paar Kilometer, und verdient eben heute auch viel Geld. Also es sind ja viele Profis, die aus Elternhäusern kommen, die jetzt kein großes Geld hatten, wo ein Urlaub eben so etwas Besonderes war. Kennen Sie auch Beispiele, wo jemand völlig durchgedreht ist und obwohl er mal viel Geld auf dem Konto hatte, am Ende mit leeren Händen dasteht?
Von diesen Beispielen gibt es jede Menge. Hm. Ich werde aber da keine Namen nennen, um da niemandem so nahe zu treten. Aber es ist natürlich unglaublich wichtig, weil du wirst mit 18, 19, 20 in eine Welt reingeworfen. Es geht rasend schnell und deine Persönlichkeit kann noch gar nicht mitgewachsen sein.
Und wem vertraut man da? Die Eltern sind vielleicht auch Laien.
Ja, du hast dann natürlich doppelt so viele Freunde oder 10-mal so viele Freunde wie vorher. Und dann unterscheiden zu können, ist unglaublich schwer. Und dann ist es natürlich wichtig, Menschen an deiner Seite zu haben, die es wirklich gut mit dir meinen. Dass du wirklich in der Lage bist, dann mit diesem Geld, du darfst dir was erlauben, dass du auch anlegst, dass du dich absicherst. Denn es gibt definitiv, das geht schneller als man denkt, auch eine Zeit nach dem Profifußball. Mhm. Ich bin auch der Meinung, dass du dich nicht nur um dich selber kümmern solltest, sondern du hast auch einen karitativen, sozialen Auftrag, mit diesem Geld auch ein bisschen mehr anzufangen als nur für sich selber.
Und es gehört ja auch mit zu Ihrer 5-Punkte-Regel für ein erfolgreiches Leben. Also Punkt 1 Gesundheit, Punkt 2 ist, glaube ich, Family, Punkt 3 ist Beruf. Punkt 4 ist ein bisschen Spiritualität oder Religion, wer das Leben mag.
Glaube.
Ja. Und Punkt 5 ist eben Finanzen.
Finanzen, ja.
Das im Griff zu haben, weil der Blick zurück ist dann sicherlich bitter. Das kann man dann ja eben nicht nochmal schaffen, ja, wenn man dann älter wird. Hat man dazu eben nur einmal die Chance. Hövedes spielt jetzt mittlerweile bei Lok Moskau, Draxler bei Paris Saint-Germain, Sané bei Manchester City.
Özil, Arsenal. Mhm.
Genau, und all diese Spieler mussten vor ihrem Rasen viele, viele Liegestütze machen, viele Klimmzüge. Auch, wer mochte die nicht? Julian Draxler, glaube ich, ne?
Julian, Manuel Neuer. Ich hatte vor kurzem mit Manuel Neuer mal ein Gespräch. Und da hat Manuel mich noch gefragt, Trainer, schaffen Sie immer noch mehr Klimmzüge als die Spieler? Ich sage, nein, nicht mehr.
Nein, obwohl Sie haben heute ein sehr enges T-Shirt an und darunter sieht sehr muskulös aus, wenn ich das sagen darf, obwohl Ihre Frau uns zuhört. Das sieht aus, als wenn Sie noch Klimmzüge schaffen. Was war Ihre Bestzeit?
Um die 20 habe ich geschafft. Aber das reichte dann aber irgendwann nicht mehr, um gegen die Spieler zu gewinnen.
So, und Julian Draxlers Ärmchen haben gezittert nach dem zweiten Klimmzug, weil Sie mit strengem Blick auf ihn geguckt haben.
Ja, strenger Blick nicht, aber ich kannte Julians Ziele. Ich wusste, welche Ziele der Club hat und welche Ziele die Mannschaft hat. Und entsprechend haben wir dann natürlich auch gearbeitet und trainiert. Du musst schon ganzheitlich sehr fit sein.
Als absoluter Leiter würde ich natürlich sagen, wieso braucht man die Arme bei Klimmzügen? Fußballer brauchen doch die Beine.
Ja, bei den Klimmzügen wird aber auch der Rücken trainiert, die Bauchmuskulatur, die Kernmuskulatur trainiert. Also von daher ist Ganzkörperfitness ähnlich wie beim Zehnkämpfer heute schon fast Voraussetzung.
Okay, ich fange sofort an mit Klimmzügen.
Sie schaffen das. Wenn Sie alles geben und nie aufgeben, dann schaffen Sie das.
Dazu gehöre ich sicherlich zu der Fraktion. Wir reden gleich weiter mit dem Profimacher Norbert Elgert. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und Norbert Elgert ist der Mann, der gerne Tee trinkt. Machen Sie das ruhig. Und der normalerweise mit Stirnband, Regenjacke schon eine Stunde vor dem Training da ist und den Kraftzirkel aufbaut. Dieser Kraftzirkel ist berüchtigt und berühmt bei allen Leistungssportlern. Denn Sie sind zuständig seit mehr als 20 Jahren jetzt für die U19 bei Schalke. Was hat das zu tun, ein Vorbild zu sein als Trainer und eben immer pünktlich da zu sein, schon vor den Profis da zu sein? Was vermittelt man damit als Trainer?
Ich glaube, dass jeder, der Coach, jeder, der Lehrer ist, er kommt gar nicht umhin, auch ein bisschen Vorbild sein, auch selbst wenn er es nicht will.
Aber Sie gelten so als Norbert Elgert als unangepasster Trainer. Wie würden Sie sich denn selbst beschreiben?
Ja, unangepasst nicht, aber ich bin definitiv...
Ich finde das nicht negativ, aber es klingt immer so, wenn man sagt, jemand ist unangepasst, also, finde ich eigentlich eher dann gerade spannend.
Definitiv bin ich kein Herdentier, wobei ich es auch nicht schlimm finde, wenn man ein Herdentier ist.
Ja, Sie tragen ja auch noch konsequent die langen Haare, ist cool.
Ja, die wachsen bei mir noch. Und das hat auch sehr viel mit meiner Frau zu tun, die mich mit langen Haaren noch lieber mag als mit kurzen Haaren. Ja, aber es ist führen durch das Beispiel. Der Satz stammt ja nicht von mir. Wasser predigen und Schnaps trinken funktioniert nicht. Mhm. Wenn der Chef sagt, wir sitzen alle in einem Boot.
Und er sitzt.
Genau, die Mannschaft sitzt unten im Boot und gibt Vollgas und er sitzt oben und trinkt seinen Champagner und klatscht Beifall. Das meine ich damit. Das ist schon wichtig, dass wir dann auch entsprechend vorleben, ohne fehlerlos sein zu müssen.
Wenn Sie sagen, sei jeden Tag die beste Version von dir selbst, was meinen Sie damit?
Das ist bei mir ja auch entstanden. Wir sind ja alles Wettkämpfer. Und wir bewegen uns im Leistungssport auch. Und auch wenn ich mich nicht im Leistungssport bewege, zählt für mich zu sehr derjenige nur als Sieger oder als Gewinner, der gewinnt. Immer nur der Erste. Selbst Silber zählt heute nicht mehr. Bronze zählt nicht mehr. Und es kann nicht immer nur derjenige, der das Spiel gewinnt oder der den Wettbewerb gewinnt, ein Sieger sein. Ich bin auch lieber Erster als Zweiter und lieber Dritter als Vierter. Nur irgendwann gibt es immer wieder jemanden, der auch besser ist. Und wenn wir unser Bestes gegeben haben, bin ich der Meinung, können wir kein Verlierer sein. Wenn meine Mannschaft 1-0 verliert und sie haben ihr allerbestes gegeben, dann sind es für mich Sieger. Wir können aber Verlierer sein bei 2-0 Sieg. Bei 2-0 Sieg und wir haben nicht alles rausgeholt. Also ich mache das eigentlich nicht mehr so mit, weil unsere Gesellschaft da immer mehr abdriftet.
Und das kann man eigentlich auch übertragen, unabhängig vom Profileistungssport, auf andere Lebensbereiche,
aufs Leben. Definitiv, ja.
Sie sind der Mann, der sagt, man muss, wenn man ein Ziel hat, diese auch klar formulieren. Man muss Selbstvertrauen mitbringen und dieses Selbstvertrauen kann dann zu einer Art Turbo-Booster werden für die eigene Karriere. Sie sind ja umgeben mit jungen Talenten, die alle den Traum haben, Fußballprofi zu werden. Ist es wichtig, sich ein Ziel zu definieren?
Ja, ich glaube, dass wir, wenn wir keine Ziele haben, orientierungslos sind, dass Ziele so etwas sind wie Magneten. Ja, und dass es wichtig ist, sich große Ziele zu setzen, dann dieses große Ziel aber loszulassen und dann in Etappenzielen, in Zwischenzielen zu arbeiten, sich kleine Ziele zu setzen und durch das Erreichen von kleinen Zielen entsprechend immer mehr Selbstvertrauen aufzubauen. Denn ich glaube, wenn du permanent dich nur mit dem großen Ziel befasst, zum Beispiel Reinhold Messmer, wenn er den Mount Everest besteigen will und der denkt permanent nur, ich muss jetzt da oben hin, dann vergisst er die Zwischenschritte und fällt wahrscheinlich auf die Nase zwischendurch. Also Schritt für Schritt, da kommt jeder mit. Wichtig ist bei Zielen allerdings, dass sie realistisch sind, erreichbar sind. Weil sonst, wenn sie unerreichbar sind, dann führt das zu Demotivation, Frustration. Aber wenn die Ziele zu klein gesetzt sind, dann führt es nicht zu maximaler Anstrengung. Dann brauchst du nicht dein Bestes geben. Also es ist schon wichtig, dass man Ziele klug setzt, ohne dass man dabei verkrampft.
Wer setzt denn dann diese Ziele? Sind Sie dann auf Leroy Sané und auf Julian Draxler dann zugegangen oder Manuel Neuer? Und haben Sie Ziele mit ihnen gemeinsam definiert? Oder kommen diese Formulierungen von den Spielern, die ja heute Weltprofis sind, dann selbst?
Ja, wir Trainer können helfen, wir können hinführen aufgrund deutlich mehr Lebenserfahrung. Aber der Spieler, die Ziele müssen schon aus ihnen selbst kommen. Denn nur wenn es deine eigenen Ziele sind, wirst du hinterher auch maximal motiviert sein. Wir haben zum Beispiel im Trainingslager immer eine große Teambesprechung. Da geht es um das gemeinsame Team-Credo. Naja, aber der Einzelne, jeder Mensch ist ja ein Unikat, darf dabei nicht auf der Strecke bleiben. So sprechen wir natürlich auch über die Familie, um die Spieler näher kennenzulernen, über Stärken und auch Defizite.
Sprechen wir auch über Spielerfrauen? Man hat das Gefühl, die haben mittlerweile auch nicht nur ein eigenes Instagram-Account, sondern auch sehr viel Einfluss auf die Spieler.
Das ist ja auch in Ordnung, wenn der Einfluss positiv genutzt wird. Und meistens ist das ja auch der Fall. Ich weiß ja, dass sie Profifußballer werden möchten, aber wir sprechen dann zunächst mal über die nächsten 1-2 Jahre, welches da die nächsten Schritte sein könnten, wie es zum Beispiel Mesut Özil damals war. So ist es ja bei den wenigsten, der so zielklar war, dass er damals schon gesagt hat, ich will mal bei Real Madrid oder Barcelona spielen.
Der konnte das als kleiner Junge schon sagen?
So introvertiert und zurückhaltend, wie er ist, war er relativ zielklar.
Ja, und das Ziel hat er ja erreicht. Sein Traum ist wahr geworden. Ich bin Bärbel Schäfer und unser Gast ist ja heute der Jugendstar-Trainer Norbert Elgert. Und er hat gesagt, Mesut Özil war als Jugendlicher zwar nie der Lauteste in der Mannschaft, aber Mesut hat eigentlich schon früh gewusst, ich will mal spielen bei Real Madrid, bei Barca. Und das mit Real hat ja geklappt. Heute spielt er bei Arsenal. Norbert Elgert hat bei Schalke die U19-Mannschaft fest im Griff, trainiert dort die Talente. Wie war denn eigentlich Manuel Neuer? War der auch zielstrebig?
Ja, Manu war sehr verträumt. Den habe ich auch schon in einem Projekt, später in der A-Jugend, aber auch schon vorher mit 13, 14, 15 teilweise mittrainieren dürfen. Manu war eher sehr verträumt, hat sich nie einen großen Kopf gemacht, wobei er auch sehr zielbewusst war. Was damals, wo ich eben häufig so aus Spaß gesagt habe, hast du heute wieder Valium genommen. Oder warum stehst du im Tor? Und dann sagt er, ich soll Bälle halten. Ja, dann halt endlich. Das hat sich hinterher oder heute als große Stärke erwiesen bei ihm.
Diese große innere Ruhe, dann ja auch ausstrahlt an den Rest der Mannschaft. Julian Draxler war, glaube ich, ein bisschen ungeduldig und sagte immer irgendwie, wann kommt jetzt der Norbert Elgert zu mir? Wann darf ich jetzt mal Richtung Profi mich hier entwickeln, oder? Der war ein bisschen heißer.
Ja, die waren alle heiß, aber Jule war natürlich in dem Alter in seiner Mannschaft immer das absolute Ausnahmetalent. Und von daher habe ich ihn natürlich beobachtet. Aber von daher habe ich ihn bewusst etwas länger warten lassen, damit sein Hunger einfach noch ein bisschen größer wird. Ja, kann man so sagen.
Was hat denn ein Ausnahmetalent, was ein Talent nicht hat?
In der Regel sind die Jungs technisch alle gut, haben eine hohe Spielintelligenz. Sie sind dann in der Lage, Spitzenleistung abzurufen, wenn es darauf ankommt. Das ist meine persönliche Definition auch für mentale Stärke.
Sie sind U19-Trainer bei Schalke. Sie sind jemand, der Fußball wahrscheinlich träumt und liebt und lebt, damit eben auch das Geld verdient und einen Blick hat auf viele junge Talente. Wir, die wir Fußball eher konsumieren, wenn mal große Spiele sind am Bildschirm und den Grill anschmeißen oder Bundesliga-Fans sind, kriegen natürlich in der Öffentlichkeit auch immer wieder mit. Im Stadion geht es aggressiv zu. Es gibt Hooligans, es gibt Leuchtfeuerraketen, es gibt eine große Feindschaft auch gegenüber den anderen Clubs. Sie haben dieses Insiderwissen, was ich ja gar nicht habe. Wenn man zum Basketball geht oder zum American Football, ist diese Gewaltbereitschaft und Aggression sonderbarerweise nicht da. Warum haben wir die immer wieder im Fußballstadion? Und davor ja auch. Danach gibt es Schlägereien.
Ja, einmal bewegen sich deutlich mehr Zuschauer im Bereich des Fußballs und der Mensch versucht, immer Gleichgesinnte zu finden. Und das hat wahrscheinlich was mit Anziehungskraft zu tun, dass man sich gegenseitig anzieht.
Also warum treffen sich da mehr dann aggressive Gleichgesinnte?
Ja, weil man auch eine entsprechende Plattform hat. Auch da wirst du gesehen, auch da tauchst du im Fernsehen auf. Da gehörst du einer noch größeren Gruppierung an. Und der Mensch versucht immer, sich Gruppierungen anzuschließen und trifft dabei häufig leider sehr schlechte Entscheidungen. Denn alles Hass, Gewalt hat gerade im Fußballstadion nichts verloren.
Wir sagen immer, fair ist ein wichtiger Punkt. Rassismus hat doch nichts zu suchen. Und trotzdem gibt es eben verbale Übergriffe. Bei Leroy Sané, bei Gündogan haben wir es jetzt vor kurzem erlebt. Für jeden Spieler in der Laienliga, ja, in den unteren Ligen, ist das eben auch so.
Eigentlich lebt der Fußball in seiner Welt, was die Spieler betrifft, das großartig vor. Denn der Fußball hat die Chance, Mauern einzureißen. Im Fußball, das kann ich wirklich von Herzen sagen und das ist Gott sei Dank so, spielt Religion, Hautfarbe, ethnische Herkunft überhaupt keine Rolle. Damit gibt der Fußball eigentlich der Gesellschaft ein großartiges Beispiel.
Auf dem Rasen gebe ich Ihnen recht, dort ist das so. In der Kabine ist das auch so. Ja. Trainer sehen das auch so. Ja. Aber bei den Fans, die rassistisch, die antisemitisch sind, ist das offensichtlich noch nicht angekommen. Wie schaffen wir diese Brücke?
Ja, vielleicht indem Menschen immer wieder den Mund aufmachen.
Der Eintracht-Vorstand Peter Fischer hat ja klare Worte gesprochen und hat gesagt, eben rechtes Gedankengut, AfD-Mitglieder haben bei uns keine Chance bei der Eintracht. Ist das so ein Zeichen? Da haben aber wenig andere Clubs jetzt zum Beispiel gesagt, das unterstützen wir.
Ja, da erwarte ich eigentlich schon, dass alle nachziehen. Ja, du musst es nicht nur aussprechen, du musst es vor allen Dingen vorleben. Und wenn ich das einfach mal so sagen darf, der Mensch gilt ja als das intelligenteste Wesen, aber wir sind auch ganz schön dumm, dass wir sowas immer wieder zulassen.
Und dann eben im falschen Moment wahrscheinlich schweigen. Wir sind fast am Ende der Sendung, was ich sehr bedauere, lieber Norbert Elger. Wir haben noch ganz kurz Frage und Antwort. Ich fange an und Sie beenden den Satz. Schalke 04 ist für mich?
Mein Verein.
Fußballprofis sind?
Privilegierte.
Tattoos finde ich?
Ich bin sehr tolerant.
Mein größtes Fußballtalent in Deutschland ist zurzeit?
Ja, da will ich niemand zu nahe treten im negativen Sinne, indem ich ihn nicht nenne.
In der Kabine riecht es nach?
Erfolg, Schweiß und Tränen.
Eintracht Frankfurt finde ich?
Aktuell fantastisch.
Vielen Dank für dieses wunderbare Gespräch, lieber Norbert Elgert. Und Ihnen viel Erfolg mit Ihrem Buch Gib alles, nur nie auf. Gilt nicht nur für Fußball.
Herzlichen Dank, Frau Schäfer.
Danke.
HR3. Die mit den Lieblingssongs.